Nach dem 114 kommt logischerweise das 115. Und ja, wir haben jetzt schon so oft hier über den Schweizer Fußball gefachsimpelt. Darum haben wir uns gedacht, machen wir heute mal etwas anderes, etwas Neues. Die Sendung steht heute ganz im Zeichen von Swissness. Also wir reden über Fondue, über Uhren und über Banken. Oder doch eher lieber über den Schweizer Fußball? Natürlich reden wir über den Schweizer Fußball und das heute gerade im Doppelpack. Zuerst schauen wir nämlich auf die Challenge League und dann natürlich auf die Super League. Adi, aber mit welcher Liga starten wir denn zuerst in unserer Sendung?
Also bei mir starten wir mit einem Cup halt und nicht mit einer Liga, aber er heisst zumindest League Cup in Nordamerika, wenn ich das richtig im Kopf habe, zwischen Tigres und den Vancouver Whitecaps hat es eine kleine skurrile Szene gegeben. Wir wissen ja alle, wir haben ja darüber geredet, über Penalty, dass Goalies immer weniger dürfen machen, nicht mehr gross den Gegner verwirren.
Sie dürfen nicht mehr den Max machen.
Genau. Der Goalie, der Ranko Vaselinovic, hat das entweder nicht mitbekommen oder hat gesagt, also wenn ich schon Geld bekomme, dann für etwas richtig Cooles und hat sich eine Luftschlange aus dem Maul rausgezogen und ganz, ganz lang gemacht und hat damit ein bisschen Magie in das ganze Spiel reingebracht. Hat dafür Geld bekommen, logischerweise, aber es hat sich zumindest gelohnt, weil es ist darüber geredet worden. Und das Wichtigste daran ist, er hat den Penalty gehabt, also es hat ja noch etwas gebracht, dass er die gelbe Karte geholt hat und ein bisschen den Zauberer gemacht hat.
Ja, schön, dass es noch so Sachen gibt, oder, im Fußball, dass man noch ein bisschen versucht, irgendwie die Grenzen so ein bisschen auszuloten. Oh. Ja, gehört ein bisschen dazu.
Was hast du uns mitgebracht?
Ja, bei mir geht es ein bisschen um Karma und etwas, was einem einholt. Ich habe ein lustiges Foto gesehen oder eine lustige Meldung bekommen. Und zwar geht es um den Ousmane Dembélé vom FC Barcelona. Und zwar verlässt er Barcelona und wechselt zu PSG. Und hat gedacht, das ist ein geiler Grund, um ein Abschiedsessen zu organisieren für seine Teamkameraden. Und hat die alle eingeladen. Was denkst du, wie viele sind gekommen?
Ja, wenn man so immer seinen Charakter gehört von den letzten paar Orten, nehme ich an, er hat wahrscheinlich so 2-3 Freunde vielleicht, hat er.
Also meiner Meldung nach zufolge ist der Frank Kessi, auch einer, der wechselt, ja. Und zwar zu Al-Ali. Ja. Das tut jetzt zwar nichts zur Sache, aber der Einzige, der zu dem Essen erschienen ist.
Tut weh.
Ja, eben wie gesagt, er ist für mich so der Inbegriff von dem Ganzen, ich streike mich zum neuen Verein und ja, irgendwann gehst du halt auf die Nase und selber die Schuld, finde ich.
Ja, definitiv, da kann ich dir nur beipflichten. Ja. Habe ich nicht mitbekommen, aber es sind ja schon viele Episoden über ihn geredet worden.
Ja, und es werden noch etliche kommen wahrscheinlich und ja.
Genau.
Hey, bevor wir zum Thema kommen, müssen wir uns, glaube ich, noch entschuldigen für die letzte Sendung.
Wieso? Es war doch für uns angenehm gewesen und die Hörer wahrscheinlich auch. Nein, Horror, ja, definitiv. Ich hoffe, das Mal ist es ein bisschen besser. Es ist auch zum Aufnehmen ein bisschen schwierig gewesen. Wir wollen uns da aber nicht selber bemitleiden. Es ist wahrscheinlich zum Hören noch schlimmer gewesen. Ich habe geschaut, in der Statistik hier haben aber fleissig fertig gehört. Das ist euch anzurechnen. Wir haben eine mega Verzögerung gehabt, wenn drum uns halt immer ins Wort gefallen. Es ist nicht, weil wir.
Das machen wir sonst nie, oder?
Machen wir sonst überhaupt nie, genau. Heute kann man vielleicht sagen, wir können ja vielleicht auch schon eine Entschuldigung vorausschicken. Es ist internettechnisch bei mir ein bisschen besser. Dafür haben wir wahrscheinlich ein bisschen Strasse im Hintergrund, wenn ihr ab und zu mal gehört, weil ich auf
Es ist Street Credibility, das gehört dazu zum neuen Podcast.
Muss. Genau.
Aber jetzt, ey. Jetzt gehen wir zum Thema. Wie angesprochen vorher. Ja, jetzt fassen wir schon wieder ins Wort, schon unglaublich.
Ist nicht einmal das Internet schuld und schon reden wir drin.
Nein, auch in der zweiten höchsten Liga von der Schweiz wird wieder gekickt. Und für uns ist das eigentlich ein Grund genug, sie mal ein bisschen genauer drauf zu schauen. Und da hat sich ja modustechnisch nicht wahnsinnig viel verändert. Sind 3 Teams sind weg. Und alle aus der Romandie, komischerweise, die weg sind. Und 3 neue sind dazugekommen. Sion, Stade Nyonnais und der FC Baden. Und auch sonst hat, aber sonst hat sich eigentlich relativ viel verändert, würde ich sagen. Und wir machen ein kleines Türchen und nehmen euch da mit durch den Swiss, würde ich sagen. Und ich glaube, am einfachsten ist, ich sage dir einfach den Namen von einem Team, dann reden wir kurz darüber, was sich da verändert hat oder was sich nicht verändert hat, je nachdem. Mhm. Und am Schluss würde ich sagen, schauen wir schnell auf die Tabelle von den ersten 3 Spielen. Und am Schluss können wir noch unseren Senf dazugeben, was wir denken, wie es am Schluss rauskommt. Aber ihr kennt unsere Predictions.
Immer sehr akkurat.
Ja, ich würde sagen, wir fangen gerade mit dem an, wo oben runtergekommen ist, wo neu in die Liga gekommen ist von oben, über den FC Sion. Also, Adi, ich darf dir das Wort übergeben. Was kommt dir da in Sinn, wenn du hörst, der FC Sion in der Challenge League?
Ist sicher ungewohnt, aber sie machen ja das gut. 3 Spiele, 3 Siege. Glanzlos, würde ich ein bisschen sagen. Mario also Balotelli hat
ich habe letztens ein bisschen reingeschaut, das Spiel gegen Bellinzona war es. Ja. Ziemlich ein Krampf in der zweiten Halbzeit.
Aber habe ich auch gesehen, ja. Habe ich auch ein bisschen etwas gesehen, ja. Ich glaube, von der Klasse her haben sie einfach immer noch haben sie gute Spieler dabei, haben sie auch erfahrene Spieler dabei. Für mich ist die grösste Frage dort bei Sion halt eben, was wird mit dem Balotelli, oder kann man den von der Gehaltsliste streichen noch oder nicht, weil ich glaube nicht, dass man ihn dort unten eigentlich noch will oder braucht, aber ja.
Also mir ist vor allem aufgefallen, die Abwehr ist ja quasi die in der Super League letztes Jahr zusammen gespielt hat. Also ich meine, man hat da Ziegler, man hat einen Joel Schmid, man hat einen Lavanchy, also es ist schon eigentlich eine gehobener Super League Qualität, die da vorhanden ist, vor allem in der Verteidigung. Und vorhin haben sie eigentlich auch nicht viel verloren. Mit dem Dejan Sorgic sogar noch einen torsicheren Torjäger bekommen. Also es ist schon, für mich ist es schon der Top-Favorit von dieser Liga, wenn man so nur auf den Namen schaut.
Ja, muss es eigentlich sein, ja, definitiv, ja. Aber sie können sich, glaube ich, nur selber schlagen, oder? Ich glaube nicht, dass sie die Mannschaft gewesen wäre, die hätte müssen absteigen, aber da sind sie sich, glaube ich, auch ein bisschen selber im Weg gestanden. Und ich glaube, das Gleiche ist da, oder? Also, dass sie sich auch nur selber schlagen können, um nicht aufzusteigen.
Ja, und man müsste jetzt fast ein bisschen ketzerisch fragen, wie viele Trainer lässt der Constantin denn diese Saison durch?
Du, wenn es gut läuft in der Saison, kommen sie vielleicht mal mit 1 oder 2 durch. Aber es ist natürlich, schon lange nicht mehr so gewesen, dass natürlich sie so Favorit gewesen sind.
Gut, dann kommen wir zu einer Mannschaft, die schon ein bisschen länger dort ist, aber auch immer wieder sehr viele Ambitionen hat gegen Ufe. Ich würde sagen, wir reden mal über den FC Thun.
Ja, gut. Ja, Thun, also irgendwie hat man sich ein bisschen zu gemütlich gemacht, denkt es mich, in der Challenge League in den vergangenen Jahren, weil man hat sie ja immer Anfang Saison ein bisschen auf dem Radar. Es gibt ja noch ein zweites Team, wo ich genau das Gleiche könnte dazu sagen. Also eigentlich müsste Thun jetzt halt auch irgendwie vielleicht den Exploit schaffen. Sie haben nie ein komplett überragendes Team natürlich, aber meistens gut ausgelehnte Spieler. Jetzt auch dieses Jahr hat es, denke ich, wieder ein gutes Team am Schluss, das sie zusammen haben.
Mit ja, sie haben Mischung. Ja noch den Kono Kore geholt von Iverdon, genau. Also wo ja auch Topscorer war letzte Saison. Oder ja, sicher also, weit oben war in der Torschützenliste. Also.
Ja, und auch gute Mischung zwischen Jungen und Alten. Man hat ja zum Beispiel den Nando Toggenburger noch ausgelehnt von Luzern, wo sicher auch Spielpraxis braucht, oder? Und ja, bin sehr gespannt, wie sie sich schlönt am Schluss.
Ich habe das Gefühl gehabt, sie haben sich ein bisschen auf die Fahne geschrieben, was letztes Jahr so ein bisschen der Erfolgsfaktor war, wie wir ja schon angesprochen haben in ein paar Sendungen, wo wir letztes Jahr über die Challenge League geredet haben, so Wiel und Yverdon, die fast nichts verändert haben. Ja. Und durch das sehr konstant haben können die Saison aufbauen und dann auch durch die Saison durch. Ich habe das Gefühl, sie hat sich ein bisschen zu Herzen genommen, sehr konstant, es hat nicht viel Wechsel gegeben. Und ja, ich bin sehr gespannt. Und wenn ihr noch mehr wollt wissen über den FC Thun, es gibt da, glaube ich, einen guten Podcast über den Verein.
033, ja.
Genau, richtig.
Ist auch clear. Ja, ja, es gibt auch ein Special noch von uns mit ihnen, aber das ist schon einige Zeit her. Vielleicht müssen wir das wieder mal aktivieren, natürlich, dass wir da mal ein aktuelleres Bild hätten aus Thun.
Ja, du hast es vorher angesprochen, der FC Sion ist mit 3 Siegen gestartet. Es gibt noch eine zweite Mannschaft, die das auch geschafft hat. Die ist letztes Jahr auch schon sehr, sehr lang weit oben dabei gewesen. Und auch eine Mannschaft, die einfach extrem konstant ist in den letzten paar Jahren, was Spieler betrifft, aber auch was sehr erfolgreiche Fußballergebnisse betrifft, der FC Wiel. Mhm.
Ja, irgendwie ist der FC Wiel halt einfach irgendwie so eine Mannschaft, die ich wie fast nicht greifen kann. Also, ich meine, weißt du, jetzt eben bei Thun oder bei Aarau, Xamax, Serie, die auch länger schon mal dort unten sind, kenne ich so gewisse Spieler, die sich auch, ja, wo fix dort sind, wenn ich so einmal aufs Kader schaue von Wiel, bauen die ein bisschen aus dem Nichts etwas auf und ich finde das natürlich sehr spannend. Obwohl natürlich ein Philipp Mundwiler natürlich ein Begriff ist, aber nachher hört es dann schon gleich mal auf.
Ja, der zweite Begriff, den sie ja gehabt haben, der für mich so den FC Wiel verkörpert hat, ist ja der Silvio gewesen und der ist jetzt weg. Also der ist nicht mehr bei Wiel, der ist noch bei letzter Saison noch gewesen. Also ein bisschen Identifikation wahrscheinlich auch noch ein bisschen verloren ist und Fußballspieler hätte er ja können.
Ja, definitiv.
Sie haben auch noch den Heule verloren. Da ist, glaube ich, zur Winterthur, wenn man nicht ist. Oder zu Iverdon. Irgendwo ist er in der Super League. Aber glaub, du hast immer noch vorne einen Balul, einen Luke Mbila. Das haben sie gerade wieder den Spieltag wieder gezeigt. Also, wenn die in Fahrt sind, vorne innen, sind die brandgefährlich.
Ja.
Und, definitiv. Ja. Gute Arbeit, die da geleistet wird, zu viel. Definitiv.
Also, was ich mir jetzt da noch aufgeschrieben habe, ist, letzte Saison haben sie recht viel mit ausgelehnten Spielern gemacht, wo sie geholt haben. Haben sie, glaube ich, 5 ausgelehnte Spieler gehabt. Jetzt dieses Jahr haben sie mal die Taktik geändert und haben einfach mal auf ablösefreie Spieler gesetzt und haben sich da gerade fast eine ganze Mannschaft an ablösefreie Spieler reingeholt, die dann halt ihnen gehören, oder? Wo natürlich auch wertvoll ist. Und alle sehr, sehr jung, ausser der eine, der Jordan Gelli, der 30 ist, aber alle anderen sonst sind 20 bis maximal 22. Und, ich finde es sehr spannend.
Und eben trotzdem, wenn man sich so ein bisschen die Startelf angeschaut hat, die hat sich wirklich nicht gross verändert zu der letzten Saison. Und ja, wo man das nicht behaupten kann, wo es immer wieder grosse, viele Wechsel gibt, jetzt auch wieder mit einem neuen Trainer, der Alex Frey ist jetzt der neue Trainer, ist der FC Aarau.
Das wäre das Team gewesen, wo ich Copy-Paste könnte machen von dem, was ich zu tun gesagt habe. Klar, Aarau ist natürlich immer so ein bisschen der Underdog, aber irgendwie, ja, wenn man so Teams angeschaut hat von 2, 3 Saisons, ja, wären es eigentlich schon, also vor 2 oder 3 Saisons sind sie eigentlich sozusagen aufgestiegen in die Super League und haben es am letzten Spieltag vergeben. Es wird natürlich immer schwieriger, weil man verliert jedes Jahr, dunkelt es mich, gute Spieler. Und mich dunkelt jetzt, das Kader jetzt, das Jahr ist nicht mehr so gut wie das, wie von den letzten 3 Jahren. Aber,
Irgendwo holen sie dann gleich wieder Spieler, gell? Also, ich meine, jetzt geht es im Vladi, der zu Lugano gewechselt ist, wo ja der Topscorer war, der weg ist. Der Goalie, Simon Enzler, der zu Schaffhausen gewechselt ist. Dafür, das haben sie mit dem Hirzel ersetzt und mit dem Demhasai. Also, es ist, Qualität ist immer noch vorhanden und.
Ja, sicher.
Wobei eben, wie gesagt, das Jahr ist es jetzt noch schwieriger, weil es sind ja wieder nur einen direkt und einen in der Barrage. Und wenn man überlegt, der FC Sion mit dem Kader, dann bleibt vielleicht nur der Platz um die Barrage und eben der FC Wiel auch noch. Und da haben wir noch andere Kandidaten, eben wie Thun.
Definitiv. Aber es ist sicher ein sehr spannendes Team. Sehr spannendes Team, ja.
Definitiv. Ich würde sagen, dann wechseln wir mal das Land. Gehen ins Ländle. FC Vaduz, auch da wieder, so wie ich gesehen auf dem Kader her, der Cicek und der Djokic, die ja letztes Jahr auch recht für Furore gesorgt haben, sind immer noch da. Mhm. Dann sind viele Junge von St. Gallen geholt, der Gaveng und der Kreuchi als Beispiel zu nennen. Also auch wieder sehr junge, setzen auf die Jungen, was ja eigentlich per se gut ist, dass man in der Challenge League auf die Jungen setzt, wo sie in der Super League noch nicht ganz schaffen. Aber auch definitiv, konstant, die Mannschaft. Also da hat sich ja nicht viel verändert.
Nein, definitiv. Und es ist für sie noch gut. Jetzt, dieses Jahr haben sie keine Doppelbelastung, wie sie letztes Jahr hatten. Oder das hat sie, glaube ich, letztes Jahr, Ich weiß es nicht, ob das der Grund war, aber die Hinrunde hat sie da schon ein bisschen, das hat sie schon ein bisschen gekillt, glaube ich. Also sie haben wirklich eine gute europäische Gruppenphase gespielt gehabt, aber ja, sie sind ja dann lang irgendwie zweitletzt umgetümpelt, oder? Wo der Kader einfach nicht dafür gemacht ist. Und ja, ich glaube, jetzt können sie sich konzentrieren. Und eben, wie gesagt, spannendes Team, das sie dabei haben.
Apropos spannendes Team. Schaffhausen.
Ja, dort ist...
Also, wenn man schaut, wer da weggegangen ist, man hat Serge Müller verloren zu Freiburg, U23, dann ist der Mariani weg, der Roberto, der Golisch weg, der Luan, der Bobadilla. Und neu ist der Diok dazugekommen, ein Enzler, ein Kamber und so weiter. Also es ist schon sehr, sehr viel Wechsel in der Mannschaft, sagen wir es mal so.
Ja, definitiv, ja. Also eben, auch da, spannendes Team. Ich bin vor allem natürlich gespannt, was der Diok noch im Tank hat. Aktuell hat er ja 7 Minuten bisher gespielt. Klar, hat noch nicht viel von der Vorbereitung gemacht. Ja, also, ich bin gespannt. Ich weiss, natürlich hat er eigentlich eine gute Statistik grundsätzlich auch gehabt. Für die zweite Liga in der Schweiz, ja, kann das natürlich längen, aber ich bin ein bisschen unsicher, ob das ja, eher ein Marketing-Gag ist, natürlich.
Ja, und wir nehmen es vielleicht ein bisschen vorweg, wenn man jetzt die ersten 3 Spiele anschaut. Das funktioniert noch nicht so ganz gut beim FC Schaffhausen.
Noch nicht ganz so gut, ja, ist sehr schön ausgedrückt. Sie sind in einem Platz hinter und auf dem letzten Platz hinter dem FC Baden. Als semi-professionelles Team, das, ja, das muss man natürlich schon auch noch sagen. Das ist so ein bisschen für mich irgendwie das spannendste Team in dieser ganzen Liga und halt einfach so mega Überraschung natürlich.
Du redest jetzt vom FC Baden oder vom FC Winter? Ja, schon auf Hause.
Baden.
Dann reden wir gerade über Baden. Mhm. Bei mir zwar ein bisschen weiter und ich habe gedacht, die Aufsteiger
sind
am Schluss, aber nein, das ist ja völlig okay. Wir gehen da, es gibt da keine strikte Regeln nach wer, wo, wenn und wie und was. Ja, ich habe mir da einfach aufgeschrieben, gell? Also viel neu beim FC Baden. John Lagic kennt man vielleicht, Alabi von Luzern, der nicht durchgesetzt hat, Paasch. Und dann hat es doch auch noch ein paar U21-Spieler von den Superligisten dabei. Und ja, meine, vergänzt mit dem Team, das aufgestiegen ist, also eben aufgestiegen.
Ja.
Immer so eine Sache, wenn man redet von aufgestiegen, ich weiß nicht, was sind es? Fünft gewesen? Viert? Fünft?
Sechst? Glaube, ja. Ja, und ich meine, es ist ja, es ist mega schön, oder, so Storys, oder, weil, eben wie gesagt, das sind ja, meint ihr nicht alles Profi-Daten und es ist natürlich spannend, so etwas anzuschauen, aber man sieht jetzt ja auch, oder? Sie sind ja am Geld sammeln, gerade für ihr Stadion, das sie aufrüsten müssen, weil sie den Anforderungen entsprechen. Es ist eigentlich so eine mega, also ich meine, wenn sie jetzt irgendwie 1 Million legen, für ihr Stadion auszubauen, und ich meine, die Chance, sag ich jetzt mal, ist minim, dass sie eigentlich da oben können bleiben. Ja, also ich bin gespannt halt, wie sie das stemmen, weil das ist natürlich für den ganzen Club kann das auch eine gefährliche Situation sein, oder? Mit ausgelehnten Spielern, die vielleicht ein bisschen mehr kosten, als irgendein Semi-Profi, nachher müssen sie irgendwie Sachen, Infrastruktur nachrüsten. Kann auch eine gefährliche Sache sein. Und wir haben auch schon Teams gehabt, die dort oben gewesen sind und nachher so ein bisschen nirgendwo verloren sind am Schluss.
Aber auf was ich den FC Baden kann verlassen, was ich erfreulich finde, ist, sie haben relativ viele Auswärtsfans.
Mhm. Also, mehr als gewisse Superligisten, muss man zynisch sagen.
Das habe ich mir ansprechen, aber nein, definitiv nicht. Ja, ich glaube, es ist schon eine Bereicherung für die Liga. Und ja, eben wie gesagt, wenn sie sich nicht finanziell überlüpfen, eigentlich cool, oder?
Mega, mega. Ja. Ich finde, das gehört halt auch dazu, oder? In diesen Gefilden eigentlich, oder? Dass man so einen Exploit mal schafft und dann sich entweder eben überlüpft finanziell oder vielleicht sich etabliert.
Ja, dann würde ich sagen, reden wir gerade über den zweiten Aufsteiger, über das Stade Nyonnais. Und ja, da auch wieder, wenn ich so viel ins Kader geschaut habe, auf die verschiedenen Wechsel, die es gegeben hat. Sie haben viele U21-Spieler, vor allem von Servette und von Lausanne, übernommen oder im Kader. Das prominenteste Beispiel ist für mich der Goalie, der Omer Agic, der von Servette gekommen ist. Also schon wahrscheinlich eine gute Mannschaft und da ist halt auch ein bisschen mehr finanzieller Background vorhanden, wahrscheinlich.
Ja, definitiv. Mich hat es ein bisschen überrascht, dass nicht mehr Spieler von Lausanne Uschi gekommen sind, weil das wäre ja sehr naheliegend, wenn der Vater und der Sohn zwei Spielzeuge haben, wenn man es ganz böse sagen würde. Nein, aber sicher spannend zum sehen, oder? Eben, wie du gesagt hast, viele Junge, wo eben ausgelehnt sind, die auch spannend sind. Eben Karim So zum Beispiel von Lausanne finde ich sehr spannend. Dem tut sicher gut, wenn er ein bisschen spielt. Hat ja auch schon Super League gespielt und ja, ich glaube, das tut gut für eine solche Spieler, genau so eine Saison zu spielen.
Ja, sicher, ja. Ja, dann würde ich sagen, dann bleiben wir gerade in der Romandie. Haben wir ja noch den letztjährigen Fastabsteiger Xamax. Und die haben sich, glaube ich, ein bisschen gefangen. Und von mir aus gesehen, bis jetzt eigentlich so die grösste Überraschung, wenn man so die Resultate anschaut von der neuen Saison. Ja, die Saison 1 nach dem Raphael Nuzzolo.
Ich wollte sagen, es ist einfach nicht mehr mein Xamax natürlich jetzt, oder?
Also, nein, es sehr ist immer mein Xamax.
Absolut unerklärlich. Nein, ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Das wird sicher auch. Es gibt sicher auch wieder Raum für gewisse neue Spieler natürlich.
Ja, was sie auch geholt haben, was ich sehr spannend finde. Also, meine Abedini von Winterthur haben sie geholt, der Rapp ist dabei. Heirovic. Man muss aufpassen, was ich in den letzten paar Spielen recht interessant gefunden habe, ist der Surdez, oder wie man das sagt, U20-Nazi-Spieler von der Schweiz. Sehr ein interessanter Spieler, der dort sehr wahrscheinlich jetzt auch aufblühen kann, vielleicht eben in dieser Lücke, die der Nuzzolo hinterlassen hat. Ja, es wird eine interessante Saison für Xamax und der Start ist schon mal besser als letzte Saison.
Ja, aber ich meine, wir müssen jetzt aufpassen, wir sagen fast zu jedem Team, es sei spannend aus dem Bisio, weil das ist einfach sehr gut.
Ich habe nicht gesagt, es sind spannend.
Es sind nicht spannend. Nein, was ich da halt muss sagen, ich finde das Team wirklich auch recht ausgeglichen, cool. Man hat auch einen Simone Rapp noch im Team, der, glaube ich, jetzt noch verletzt ist.
Hast du gesagt, sorry.
Wo ich ein bisschen Sorgen habe, ist, ich bin halt nicht so Fan vom Trainer. Also Uli Forte, für mich meistens so eine halbe Saison Vollmotivator und nachher geht es wieder bergab. Ich bin gespannt, wie er sich da schlägt. Und wäre mir natürlich zu wünschen, dass sie da... Ja, weil Xamax wäre natürlich schön, oder? Ich meine, ja, es hat ja schon eine Mannschaft, die Maladier spielt, aber da könnte ja die Originalversion davon dort spielen eigentlich.
Ja, gut. Haben wir in der Deutschschweiz angefangen, sind über das Liechtenstein in die Romandie. Jetzt gehen wir noch schnell ins Tessin, weil es gibt noch einen Vertreter aus dem Tessin in dieser Liga, der AC Berinzona. Auch die Mannschaft mit einem neuen Trainer, Sandro Chievo. Mir sagt auch etwas, weil er Trainer war beim FC Luzern bei den Frauen. Sonst kenne ich ihn eigentlich nicht. Gespannt.
Ja. Ist sicher eine gute Herausforderung. Also, er war ja auch U21-Trainer von Luzern.
Ja, und eben, ich glaube, mit dem Presi ist das gar nicht so einfach. Der letzte Trainer hat wollen gehen wegen dem Presi und Zeug und Sachen. Also, da gar nicht ganz eine einfache Geschichte. Und das Kader, ja, es besteht auch aus sehr vielen Jungen. Zum Beispiel einen habe ich gefunden, von PSG gekommen ist. Also, ja, wieso nicht? Und natürlich ein paar von Lugano, von den Jungen. Also, es ist schon eine Ausbildungsliga, wenn man es so sagen
will. Ja, wirklich eine Ausbildungsliga, die halt eben dann nachher wieder die Talente verliert, oder? Da muss man halt schon ein bisschen schauen, oder? Ich meine, es ist gut, wenn sich die verstärken mit Leihspielern, aber es müsste natürlich auch nachhaltig sein, aber du eben, es ist nicht mega, mega viel Geld in dieser Liga rum. Von dem her, ja, muss man anschauen, was sich da entwickelt. Also im Sturm vorher hätten sie ja ein paar, wo gut könnten knipsen. Also, man hat einen Polero, man hat einen Dossetti Samba.
Dossetti ist auch noch oben, oder?
Ja, genau, hat man auch noch. Also, man hat schon noch Spieler, wo man muss sagen, sind, ja, denen kann man gerne mal zuschauen.
Ja, und jetzt haben wir das angesprochen mit dieser Tabelle, die besteht nach 3 Spielen, ist noch nicht wirklich aussagekräftig. Aber trotzdem, es gibt schon ein paar Sachen, die auffallen. Also, eben, man gesagt, Wien und Sion, die bis jetzt makellos sind. Der FC Schaffhausen, der 3-mal jetzt verloren hat. Bitter. Und ja, da gibt es vorher schon auch Thun und Xamax, die jetzt auch gut gestartet sind, kann man glaube ich so sagen. Aarau schon eher wieder problematisch mit 2 Niederlagen und einem Sieg. Man muss da noch nicht zu viel interpretieren. Kann man auch nicht. Aber es zeugt halt schon davon, dass es ähnlich könnte sein wie letzte Saison, dass Wiel lang gut mitspielt.
Ja, ich weiss nicht, wie detailliert du das gemacht hast. Ich habe ich habe es so etwa gemacht, eben zwei, also ein Fixaufsteiger, einen in der Barrage. Ich sage eben, Sio wird erst. Und nachher um den Platz 2 kämpft eigentlich dann Wiel, Thun, Aarau. Hätte ich gesagt, nachher gibt es so ein Mittelfeld, wo wieder rauf und runter kann. Das ist so Vaduz, ja, eben Xamax, Nione. Ja gut, Nione, das ist so eine Frage, ob die eher zu unten gehören. Aber für mich dann am Schluss einfach mit Baden würde mich mega überraschen, wenn nicht Baden ganz klar würde absteigen natürlich.
Ja, also eben, ich habe nur eine Tendenz hören. Von dem her siehst du das eigentlich gerade super, wie du das gemacht hast. Und eben, von mir aus gesehen, momentan die grösste Enttäuschung, klar, der FC Schaffhausen. Ist dann halt auch das Ding, wenn jetzt noch zwei, drei Matches weiter würden verlieren, was dann passiert. Wir kennen das Fußballgeschäft, ist nicht ganz einfach, nicht ganz fair zu gewissen Personen.
Ja, also, man muss halt auch sagen, Schaffhausen hat aus meiner Sicht auch sehr, sehr spät angefangen, irgendwie Transfers zu machen. Sie haben sehr lange einen ganz, ganz kleinen Kader gehabt. Hilft sicher auch nicht für die Vorbereitung. Obwohl, wenn man die Superliga schaut, da hat es auch gewisse Teams, die wir analysiert haben, wie Iverdon zum Beispiel, wo irgendwie noch fast keinen Kader hatte und nachher kurz vor Saisonstart alle angekommen sind und das auch irgendwie funktioniert. Aber ja, es gibt manchmal Teams, wo es mehr Zeit braucht.
Und was man kann sagen ist, es gibt ab dem nächsten Spieltag ein weiteres Team, wo Punktverlust wird eingefahren haben, weil am Wochenende steht das Spitzenspiel zwischen dem FC Wiel und dem FC Sion auf dem Programm. Also irgendeine Mannschaft von denen wird Punkte lassen. Spannend, dass es gerade am Anfang zu dem Duell kommt und beide ja mit 3 Siegen gestartet. Also da geht schon etwas in dieser Liga.
Ich würde meinen, ja.
Aber weißt du, wo geht auch etwas?
Nein.
Außer bei dir im Hintergrund.
Lass meine Autos.
Ja, ich denke, das ist super.
Ja, der dritte Spieltag ist gespielt worden am Wochenende. Und ich sage jetzt mal, da haben wir ja noch nicht das Thema, dass wir auf die Tabelle schauen müssen, weil die Tabelle ist noch nicht so aussagekräftig. Darum würde ich sagen, wir starten eher mit dem Spiel. Und da hat Stade Lausanne Uschi gegen Servette den Spieltag eröffnet. Und da muss man vielleicht noch dazu sagen, Servette hat ja unter der Woche einen Erfolg dürfen verbuchen, europäisch, Champions League.
Grossartig,
wahnsinnig. Also, ich muss wirklich sagen, ich habe so viele Leute, die sonst wenig Schweizer Fußball und so schauen, die den Match geschaut haben, die gesagt haben, wow, was für eine Moral. Schon, glaube ich, nach 4-5 Minuten, 3 Minuten, weiß auch nicht mehr genau, in Unterzahl. Nachher in Unterzahl ein 2-2 erkämpft und nachher im Penalty schiessen. Das geholt gegen Genk, wo ja, also definitiv qualitativ überlegen ist. Und also es ist wirklich ein Effort gewesen, wo vielleicht andere Teams, wo wir dann nachher auch noch reden, genau nicht haben können leisten. Und für uns vom Podcast ist es natürlich noch schön, obwohl wir wünschen niemandem Verletzung, definitiv nicht, aber Joel Mall hat müssen eingewechselt werden im Spiel gegen Genk. Hat ja dann noch eine Penalty-Cap gehabt. Haben ihm dort auch dürfen gratulieren, hat dann sehr Freude gehabt. Und jetzt auch in dem Spiel gegen Slo hat er dann gestartet.
Ja, mehr zu bekommen, als man gedacht hat. Vielleicht voll. Im Vornherein. Ja. Wenn man so gehört hat, wer da gegeneinander spielt. Und eben Servette ja immer einen Flow, immer eine Höhe, hätte man können sagen. Mhm. Aber ja, sie sind ein bisschen müde gewesen, habe ich das Gefühl.
Ja, man muss natürlich schon sehen, oder? Also, es ist natürlich, so europäische Wochen sind verfälscht natürlich schon ein bisschen etwas. Man hat auch die ein oder andere Wechsel drin gehabt. Obwohl, eben, ist eine gute Mannschaft, logischerweise, auf dem Feld gestanden. Aber, Uschi
hat. Crivelli ist ja ausgeruht gewesen, ja, wahrscheinlich.
Er ist sehr ausgeruht gewesen, hat ja aber nicht gespielt. Doch, er hat gespielt von Anfang an. Er hat gespielt von Anfang an. Ja, nein, also, man muss schon sagen, es ist wirklich ausgeglichener gewesen, als man gedacht hat, wie du gesagt hast. Stade Lausanne Uschi musste früh eine Auswechslung in Kauf nehmen, schon in der 20. Minute, hat den Puls raus müssen, der Innenverteidiger. ist natürlich auch immer ungünstig, vor allem auf dieser Position, die so wichtig ist. Aber, was man hätte müssen sagen, es ist nicht viel los gewesen in der ersten Halbzeit. Also, ich habe einen Freistoss vom Tuati vielleicht, wo viel Verkehr vor dem Goal war, wo er einfach reinhaut, wo der Silva gut gehabt hat. Und sonst habe ich eigentlich sehr, sehr wenig in der ersten Halbzeit können notieren.
Ich habe mir aufgeschrieben, faul um faul um faul
ja,
um faul.
Da, also, es ist ja. Ja, es ist, in der ersten Halbzeit schon ist irgendwie 11 zu 9 Fouls gewesen. Also, es ist, ja, ist heftig gewesen, ja.
Hertha hat Aggressionsgrenze, habe ich das Gefühl gehabt, vor allem von Seite von Lozanuschi. Die haben versucht, diesen Servet-Spieler auf die Beine zu stehen. Ja. Und ihnen das Spiel kaputt zu machen, was ihnen eigentlich auch gelungen ist.
Ja, wunderbar. Ist das gelungen ihnen, ja. Definitiv. Durch das hat es natürlich eben wenig Chancen aufs Goal gegeben. Also wirklich so, Schüsse aufs Goal hat es, ja, wirklich, eben, zu vernachlässigen gewesen. In der zweiten Halbzeit ist dann das ein bisschen besser geworden, muss man sagen. Aber auch dort hat es ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Und dort habe ich mir aufgeschrieben gehabt, dass in der 64. Minute hat es eine Chance gegeben vom Aidini, wo ein Weitschuss gemacht hat, wo der Mal ein bisschen überrascht war und, glaube ich, irgendwie mit dem Kopf am Schluss noch abgemeldet hat. Da hat es einen Pass in die Mitte gegeben und der Dano haut nicht über die Latte. Also, das müsste eigentlich schon das Goal sein. Und, ja, aber sie haben dann nicht lange an dem rumgekadert, sondern es hat dann ein Foul gegeben vom Dulin, wo der Gazama im Strafraum gefällt hat. Wirklich aus meiner Sicht ein ganz, ganz dummes Foul.
Aber auch ein geiler Pass, oder? In die Schnittstelle, wie er dort hineinspielt.
Aber da musst du halt dort draussen nicht faulen. Also es passiert nichts dort draussen. Also,
nein, natürlich ja, nicht. Natürlich nicht, aber...
Ja, ja.
Ja, und dann wahrscheinlich überrascht worden.
Ja, definitiv. Und der Aidini, der ist, meinte ich, auch eingewechselt worden, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit der 63. Minute, also genau... dort, wo es losgegangen ist, der hat recht Fahrt in das Spiel gebracht und hat dann auch den Penalty verwandelt. Und nachher ist es so ein bisschen vor sich hingeplätschert, das Spiel, und man hat wirklich sich eigentlich auf den Sieg von Slo vorbereitet. Und dann, wenn wir bei dummen Fouls sind, es hat noch ein dummes Foul gegeben vom Quarry, wo der Rodlä gefällt hat. Und dort muss man wirklich sagen, Rodlä spielt eine absolut ungefährliche Flanke. Viel zu weit, würde eigentlich fast irgendwie Richtung Eckfahne gehen. Und dann wäre das Spiel wahrscheinlich auch fertig. Und Quarry kommt ein bisschen zu spät, steht ihm irgendwie auf den Fuß, gibt Freistoß und, ja, Pflücke. Muss man sagen, also, wirklich Chapeau. Also, direkter Freistoß unter die Latte gehauen. Wunderschön. Also, das, ich könnte so Sachen tausendmal anschauen, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Ja, definitiv, gell. Ich meine, Servet zwar klar mit einer englischen Woche, aber ich meine, da bringst du in der zweiten Hälfte noch eine Bedia oder so. Also, es ist schon qualitativ etwas vom Kader her, wo sie da haben, wo sie zu bieten haben. Und ich finde, es hätte in der zweiten Halbzeit auch besseres Spiel gekommen mit dem Bedia. Aber am Schluss ist es eigentlich spannend, weil irgendwann ist plötzlich das Low am Drücker gewesen, was man so hätte nicht können erwarten. Je länger das Spiel gegangen ist. Und am Schluss wäre der Sieg auch gar nicht unverdient gewesen.
Nein, definitiv.
Aber ja, wenn du natürlich so ein Füßchen hast wie der Pflücke,
ja. Oh. Und ich, also, was ich auch also muss sagen, ich finde das sehr schön. Wir kommen ja dann nachher noch auf ein Team von einem Aufsteiger. Ich finde es halt schön, wenn ein Aufsteiger nicht gerade da oben abgeschlachtet wird, oder? Ich meine, sie haben wenig Kredit bekommen, hat es mich gedunkt, die ganzen Aufsteiger. Und wir sind auch gespannt gewesen, wie es los sich zum Beispiel da oben schlägt, wenn sie sagen, sie spielen offensiv mit. Und mir hat das sehr, sehr gut gefallen.
Ja, also von dem Offensiven habe ich jetzt zum Beispiel in der ersten Halbzeit nicht so wahnsinnig viel gesehen.
Aber eben, dort war man beschäftigt mit auf Füßen stehen und abhacken.
Definitiv. Sehr offen, das aber dafür sehr offensiv.
Das sehr offensiv, genau, ja. Sehr offensiv ist, glaube ich, eine gute Überleitung, oder? Zu einem zweiten Match.
So laut. Ja, Samé, Males, Imeri, Lustenberger, Blum, Elia, das ist Bank von IB in dem Spiel gegen Winterthur gsi. Ja, dafür haben andere den Vorzug bekommen, weil ich glaube, der Raphael Wicki nicht ganz so happy war mit dieser Leistung letztes Mal gegen Iverdon. Hat er ein bisschen durchgewechselt, mit dem Ganvula, neuer Spieler gebracht, Lacomi, sehr ein interessanter Spieler. Ja. Und hinten links dann mit dem Persson. Ja, die haben dann die Trägheit aus dem Iverdon-Spiel haben die schnell vergessen gemacht und es ist ja losgegangen wie die Feuerwehr. Da haben wir schon gemerkt, oder? Offensiv, IB, da ist extrem Potenzial und Power vorhanden. Man ist in der dritten Minute, wo sich der Ugrinic, der Baller, kämpft im Strafraum. Der leider nicht über Und ja, da kann Fula packt den Hammer aus. Also,
ja, es war ein riesiger Strich, muss ich sagen. Wunderschön.
Es hat sich ja ein bisschen angedeutet, wenn man ein Testspiel von IB angeschaut hat, der Ganvula, der kann Goal schiessen, obwohl man, wenn man die Geschichte anschaut, oder die letzte paar Saison, hat man nicht das Gefühl gehabt, dass das so einer ist. Aber er hat in den Testspiel doch schon das ein oder andere Goal geschossen und jetzt in seinem ersten Spiel in der dritten Minute, bumm, einen reingehauen. Also, ja, nenne ich mal den Start.
Machen. Ja.
Und ja, es ist ja dann gerade später bei der siebten Minute weitergegangen, Angriff über links, der Ball kommt zum Itten, der macht das Absatztrickli viel zu einfach für mich, also schlecht verteidigt von Winterthur, aber die sind glaube ich wirklich noch irgendwo, keine Ahnung, vor dem Stadion gestanden oder gedanklich sicher, weil ja, so einfach leider nicht über Monteiro, 2-0. Und da bist du gegen IB 2-0 hinten drin im Stadion, also... Pff.
Ja, was willst du, ja.
Spiel gegessen, oder? Kann man eigentlich sagen.
Könnte man sagen, ja. Und man muss dann sagen, aber auch IB hatte eine kurze Phase gehabt, von irgendwie 5 Minuten, wo sie dann sich irgendwie gefühlt ein bisschen auf dem ausgeruht haben, hat es mich gedacht. Aber du eben, ich meine, was willst du kritisieren? Nachher haben sie es eigentlich wieder im Griff gehabt, das Spiel.
Also, was man kann und darf ansprechen, finde ich, sind die Aussetzer in der Defensivbewegung.
Ja, weil, das ist
jetzt Winterthur gewesen und die haben 2 Goal geschossen. Klar, wenn man vorne 5 schießt, kann man sich das erlauben, dass man hinten 2 überkommt. Ja. Aber es sind schon ein paar sehr, sehr Böcke drin, die sie haben
in der Abwehr. Man muss auch sagen, nicht das erste Mal, oder? Diese Saison. Es ist eigentlich, zieht sich voll durch die ganze Saison. Durch die ganzen 3 Spiele, sorry. Also, es ist jetzt nicht dramatisieren.
Nein, ist auch nicht klar, oder? Ja, und dann. Aber der Ugrinic hat nochmal eine schöne Chance gehabt, die muss ich natürlich erwähnen, weil er das mit dem Ausserriss geschossen hat. Es hat sehr, sehr brillant ausgesehen. Ist halt leider nicht rein. Aber trotzdem muss man das erwähnen. Ja, dann kommt der Jankiewicz, der sich den Ball erobert in der 38. Minute, spielt da sehr schön auf den Ball. Dann macht einen Körpertreig. Mit diesem Körpertreig nimmt er 2 IB-Spieler auseinander. Ja, und dann aus spitzem Winkel haut er ihn dann rein. Es sieht halt unglücklich aus für einen Goalie. Es sieht, also eigentlich eben, wie der gesamte Defensivverbund sieht in dieser Situation einfach auch nicht gut aus. Aber ja, trifft ihn auch schön.
Ja, definitiv, ja. Das. Und dann, ich meine, ist schon krass, oder? Ich meine, es ist 38. Minute, 1-2. Ja, die ganze Herrlichkeit irgendwie von IB hat man das Gefühl gehabt, ja, bröckelt jetzt das? Die Antwort ist, glaube ich, schnell gegeben und ist nein.
Ja, kommt individuelle Klasse.
Ja, definitiv, das hat man gesehen.
Und ich meine, du sprichst den Freistoß auf dem Rieder. Klar, wird noch abgereicht vom Schmied, unglücklich, aber kommst der Chance los und dann ist 3-1 zur Pause. Es ist wie so, man hat in Winterthur immer ein bisschen drum schmöcken und dann hat man wieder einen draufgesetzt. Ja, und so ist dann nach der Pause auch weitergegangen. Man hat dann, Burkhardt hat einen Lattenschuss gehabt, also man hat dann Winterthur wieder kommen bei diesem Spielstand. Und dann ist aber wieder eine defensive Unsicherheit von Winterthur, wo das Ganze eigentlich per se dann entschieden hat, finde ich. Ugrinic, der ganz allein, und dann spielt er auf den Iten, der auch ganz allein ist, und dann steht es 4-1. Ja, ist wirklich gegessen gewesen dann. Und dann hat man noch, ja, Winterthur hat dann schon noch das Goal geschossen, finde ich, glaube ich, Latteien von einer schönen Leihmacht und tankt sich durch das 4-2. Aber es war also noch nicht gewesen. Am Schluss hat es sogar noch das 5-2 gegeben. Und Deckel drauf auf dem Spiel. Und ja, das finde ich noch spannend gefunden. Ein Samé, der unbedingt noch sein Goal hat wollen, und der Lacombe, der sagt, ja komm, wenn du das unbedingt willst, dann überlohne ich dir, die Eichhätte auch reingehauen. Ja.
Ja, aber dort hat es mich schon ein bisschen erstaunt. Also irgendwie hat man das so ein bisschen gezeigt, wer da der Chef ist, hat es mich irgendwie gedunkt. Weil mich hat es gedunkt, also er hat ja den Schluss gemacht, den Samé, aber ich meine, ich muss schon sagen, er ist ja nicht viel in einer besseren Position gestanden.
Sie sind beide in einer sehr guten Position gestanden.
Ja, aber es hat mich erstaunt, dass ein Stürmer dann einfach zurückzieht am Schluss. Aber du, ja. Ich meine, Goal ist Goal und eben, ob es jetzt 4-2 oder 5-2 ist, kommt am Schluss wahrscheinlich auch nicht darauf an.
Spannend auch die Entwicklung von der Gegengoal von Winterthur in dieser Saison. Erste Match 0-0 gegen Luzern und jetzt letztes Spiel 5-2 gegen den FCB und jetzt 5 Kerne kassiert gegen IB. Ja,
schon nicht, auch so.
Nicht so cool, wenn man 10 Goal bekommt in 2 Spielen.
Nein. Also in drei Spielen, oder meinst du?
Ja, also zuerst war es 0-0. Es
war 0-0, ja, ja. Klar, ja. Aber es klingt ein bisschen weniger schlimm, wenn man sagt, drei Spiele. Muss ich verteilen. Ja.
Wer auch noch kein Goal bekommen hat, oder? Ist doch Lugano gewesen, nicht?
Ja, die haben, sind sicher haben sie an der Tabellenspitze haben sie gedroht, zumindest. Ja. Und, ja, das haben sie jetzt abgegeben, weil das ist nicht ganz so rausgekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe gedacht, das wird ein spannendes, enges Spiel. Und mich hat es gedacht, in der ersten Halbzeit hat man von dem auch noch ein bisschen reden, weil das war ausgeglichen. Ich habe zwar je eine Chance aufgeschrieben, in der ersten Halbzeit hat der Afrey sich gegen Sabatini früh durchgesetzt und hat in der neuen Ecke Wellen probiert und dort hat Saipi gut gehabt. Und nach einer halben Stunde hat der Arrigoni einen schönen Schlenzer gehabt, der am Goal vorbei ist. Aber ja, sehr ausgeglichen, spannender Match, so wie ich es eigentlich ein bisschen erwartet hätte. Und nachher ist die zweite Halbzeit gekommen. Ich weiss nicht, ob das an dem Regen ist gelegen, der eingesetzt hat, ob sie da ein bisschen Mühe bekommen haben, weil...
Ja, es ist halt schon hure laut, wenn es regnet. Dann versteht man sich gegenseitig auch nicht, wenn man miteinander reden oder kommunizieren. Vielleicht hat er nicht viel gesehen, vielleicht müsste man Scheibenwischer einführen vor den Augen oder was.
Ist möglich. Und sie sind ja auch so aus der Pause gekommen, der FCZ, irgendwie schon kurz nach der Halbzeit hat irgendwie Boraniasiewicz irgendwie mit einem Weitschuss das iPad geprüft, aber der ist noch so halb gefährlich gewesen. Ja, und nachher ist ein die Chance, die Show losgegangen vom Afrey. Und dort, also in der 68. Minute, dort, wo das Goal passiert ist, hat der Brecher einen Abstoß. Okita kommt den Ball über. Und dort ist einfach, er verliert ja den Ball in dem Dribbling innen. Und ja, der Arrigoni spielt einfach den Ball in die Mitte.
Nach dem Missverständnis. Ich habe es déjà vu vom letzten Match von Luzern gegen Slow. Dass zwei Verteidiger sich gegenseitig in die Quere kommen und ja, dann macht einer instinktiv das Falsche. Und in dem Moment hat er jetzt, also sind sogar drei rundherum gestanden.
Ja, also man muss schon sagen, allgemein die Verteidigung von Lugano hat nicht den besten Tag gehabt. Also vor allem jetzt irgendwie, also für, ja, nein, man kann eigentlich alle drei in den Topf hineinrühren. Es war nicht wirklich so optimal gewesen, natürlich. Und eben, dort, was man auch muss sagen, aber nach dem Pass steht ja immer noch der Haidari dort. Und der Afrey macht wirklich eine sehr, sehr gute Körpertäuschung. Und lüpft ihn nachher ganz schön über das Eipi, der rauskommt. Musst du sicher auch zuerst so machen, aber hilft natürlich nicht, wenn da drei Verteidiger sich auf den Füßen rumstehen.
Ja, und ich habe das Gefühl gehabt, dann ist so ein bisschen Kommunikation, wenn man sie bemerkt hat, nachher, nach dem Dings, dass man sich so auch der Goalie, wo dann Saipi, wo dann so ein bisschen fährt, lamentieren mit den Mitspielern und so. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, doch, es ist eine gewisse Verunsicherung rum. Und man, ja, meine, vorher ist defensiv so krass gewesen, Lugano, oder? Zwei Spiele, null Goal und ja, auch in der ersten Halbzeit sehr gut gestanden. Und dann haben wir das Gefühl gehabt, sie haben so ein bisschen das Konzept verloren. Mhm. Also vor allem die Ordnung verloren in der Verteidigung. Und dann ist, glaube ich, die alle drei sind verunsicher gewesen. Also anders kann ich mir das nicht erklären, was dann nachher passiert ist.
Ich auch nicht. Nein, das Einzige, was mir aufgeschrieben hat, zwischen ihnen eine Chance, die ich mir aufgeschrieben habe, die einzige Chance von Lugano in der zweiten Halbzeit, war ein Freistoß gewesen, wo der Haidari dann noch ein neben das Goal geköpft hat. Aber das ist so ein bisschen symptomatisch. Das war wirklich nicht gefährlich gewesen am Schluss. Und dann das zweite Goal vom Afrey, wo irgendjemand versucht hat zu klären und also aus der eigenen Hälfte geklärt hat vom FCZ und der Afrey kommt einfach beim Haidari locker durch und wenn man dort die körperlichen Voraussetzungen von beiden Spielern anschaut, muss man sagen, ja, wäre das eigentlich eine klare Sache für Haidari, aber ja, er darf einfach in den Strafraum reinziehen und verwünscht dann das IP auch noch in der neuen Ecke, das, ja, also gut, eben, es ist einfach alles schlecht gespielt gewesen, wo mit Abwehr zugehört am Schluss.
Also, kennst du die Situation, wenn jemand hinter dir steht und Boom macht und du so verschrickst, dass du nicht mehr weißt, was du machst? Ich habe das Gefühl gehabt, der Afrey hat in dieser Situation dort, der Haidari, einfach mal schnell irgendetwas in die Dings, dass der nicht mehr checkt, wo er genau ist. Es sieht so.
Vielleicht. Aber dort, nach dem Goal, es meinte ich, und sicher nach dem dritten, dann hat mich aber Körpersprache wieder ein bisschen besser gedunkelt von Lugano und hat mich ein bisschen weniger lamentiert, sondern sich auch ein bisschen tröstet, weil man gemerkt hat, okay, da ist jetzt wirklich ein paar Böcke passiert. Genau. Ja, und
aber eben, bei der, ja, der Situation dort, mhm, der Affrei, wo er dann in die nähe Goalie-Ecke reinhaut, könnte man jetzt auch diskutieren, ja, muss der Goalie doch sein. Aber wenn man selber die Situation, ja, anschaut, er hätte ihn auch nicht mit reinlegen können. Dort wäre Okita, glaube ich, gestanden, soweit man ist. Also, eben, ja, also, er hat auch die Möglichkeit gehabt, so zu Goal zu schiessen, aber macht er natürlich eiskalt. Und
ja, ja, von dem her, eben, ich würde jetzt auch da am Goalie keinen Vorwurf machen, genau. Ja, und nachher ist ja wirklich, also, sind sie ja wirklich vor der Rolle gewesen, eben innerhalb von, sind das 12 Minuten, haben sie eigentlich die 3 Goale bekommen. Marquesano ist nie gewechselt worden, der gibt eine schöne Vorlage. Hey, Reis ist dort, nur einer ist definitiv falsch und die ganze Abwehr ganz schlecht. Und ja, der hätte auch noch Okita dürfen ein Goal schiessen.
Er war gar nicht Lugano-like gewesen, die zweite Halbzeit, wenn man das so sagen
darf. Nein,
gar nicht. Grotschi Torti war auch hässig nach dem Spiel.
Das Interview war recht ruhig. Er hat eigentlich nur geredet vom fehlenden Hunger, wo nicht da war. Und ja, hat das öfters wiederholt, dass das gefehlt hat. Aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen. Man muss auch etwas sagen.
Vielleicht hat es nach dem Match ein gutes Risotto gegeben und dann ist die Sache gegessen.
Genau. Ja.
Sonst fangen wir an mit dem Sonntag, nehme ich an, oder? Schwuppen wir über die Nacht. Nächste Romo Derby auf dem Spiel gestanden.
Oh ja.
Lausanne gegen den Kevin Martin. Mhm. Also ganz ehrlich, das ist jetzt so ein Spiel, wo, wenn man das Resultat sieht und das Spiel gesehen hat, das kann man nicht verstehen. Es ist unerklärlich. Unerklärbar, ja, so etwas. Lausanne, ich weiß nicht, klar überlegen in allen Bereichen, viel mehr Schüsse, viel mehr Ballbesitz, einfach, ich werde da quasi an der Wand gespielt und am Schluss verlierst du das Spiel 2-1.
Ja. Ja, also wenn man es will erklären, ist am Schluss irgendwie ein Einzelleistung.
Effizienz, es ist klar, es ist Effizienz, ja, ja, es ist Effizienz, also es ist, genau, nichts anderes, klar, aber ich weiß nicht, oder? Und du bist so überlegen, du hast den Ball, du hast die Chance und so und
Wer auch den Ball hatte, ist der Baldi, wo wir ja wahrscheinlich nicht die Einzigen sind, die recht Freude haben, ihn auf Schweizer Plätzen zu sehen. Der hatte ja in den ersten 10 Minuten gerade 2 Chancen gehabt. Die erste hat gerade früh ins Auge gehen, schon für Iverdo, einen Rückpass von Iverdo, wo der Baldi dazwischen geht und nach einem kurzen Pfosten beziehungsweise am Martin scheitert. Das zweite war, dort wollte ich so ein bisschen fragen, wie du das gesehen hast, wo er durch die ganze Iverdo-Abwehr trippelt. Und er scheitert ja einfach an einem langen Bein. Aber wenn man ein bisschen streng pfeift, könnte man dort eigentlich auch eine Penalty geben. Ich finde es ja schön, dass er nicht an Boden geht. Aber genau, weil er nicht an Boden geht, schaut man sich wahrscheinlich das auch nicht an, oder? Also, wäre härter, muss man schon sagen. Aber ja.
Ja, definitiv. Und ich glaube, es passt ein bisschen zu der Linie vom Schiedsrichter in diesem Spiel. Weil es hat nach der Pause oder auch noch ein paar Situationen gegeben, wo man dann überprüft hat und dann wirklich so hat laufen lassen und gesagt, es ist keine absolute Fehlentscheidung. Ich habe es jetzt okay gefunden, da in dem Spiel so die Linie auszulegen. Ich habe eigentlich nicht gross etwas am Schiri zu motzen gehabt,
finde ich. Nein, gar nicht. Ich habe nur die Situation selber irgendwie haben mir überlegt, ja, hätte man wahrscheinlich sich nicht dürfen komplett beschweren, wenn es dort jetzt Penalty gegeben hat.
Aber, ja, und wenn man den Spielverlauf jetzt anschaut, ich meine, sie hat ja dann, Lausanne ist ja dann trotzdem in Führung gegangen. Es hat einen Fehler gebraucht vom Benje, wo ich mich frage, was der wieder dahinter gemacht hat. Also,
habe ich mich auch gefragt, ja. Stürmer im Strafraum klären, das ist...
Ja, und dann gibt es einen Prellball und der landet am Schluss beim Sanchez und der trifft. Und das habe ich sehr interessant gefunden, wieso dass man jetzt dann da 3 Minuten gebraucht hat. Das hat man ja quasi von Augen gesehen, dass der nicht im Offside gestanden ist. Anscheinend hat man das irgendwie müssen. Oder die Linie ist erst nach 3 Minuten gekommen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es dann gleich gezählt.
Vielleicht haben die auch so schlechtes Internet gehabt, wenn ich letzte Woche, weißt du, kann es sein, dass die Linie länger braucht, bis sie kommt.
Völlig verdient das 1-0 und dann hat man das Gefühl gehabt, also jetzt kommt dann noch das 2 vielleicht und so und dann ist die Sache gegessen.
Ja, weil Iverdo hat ja überhaupt auch nicht können reagieren auf das, oder? Also,
es ist ein paar Ecken gehabt und sonst nichts. Ja. Also wirklich, sonst einfach gar nichts. Und haben sich wollen in die Pause retten und alle haben das Gefühl gehabt, ja, okay, jetzt die Pause kommt jetzt. Genau, wegen diesen 3 Minuten, wegen dem War, nichts Pause, gell? Gibt es noch einen Freistoß? Und dann haben wir das Gefühl, ja, jetzt kommt vielleicht Iver da mal noch ein Schüssel aufs Goal über für die Statistik. Ja, die Statistik haben sie schon aufgefüllt, aber auf einer anderen Art Statistik. Hazard schlänzt links an der Mauer vorbei. Also ich glaube, das könnte man geschickter lösen, aber
also,
es ist ja schön geschossen.
Ja, sicher, aber entweder steht Mauer oder der Goalie falsch. Also es ist zu einfach, oder? Also er hat jetzt nicht den... Also es
ist ja, jetzt ja. Nicht das Wunder, also, aber ja. Ich sehe das auch so, aber wirkt halt schön und...
Also ist schön geschossen, man weiss, dass der Hazard kann schiessen und ich habe für ihn Freude, dass er sich mal ein bisschen in der Super League schon mal ein bisschen angekommen ist. Zumindest mal die ersten Spiele. Weil er hat es ja nicht so einfach gehabt. Er war ja vor allem so ein guter Challenge-League-Spieler und bei Luzern ein guter Joker, das wissen wir noch. Aber ja, wäre schön, wenn ihm der Knopf da wieder aufgeht.
Ja, und dann ja, ist dann plötzlich Pause doch gewesen, oder? 1-1, und man hat sich verwundert die Augen gerieben, wieso jetzt da ein 1 steht bei Iverdon. Der Ludovic Manni hat es nach dem Spiel auch gesagt, das habe ich interessant gefunden. Iverdon hat keine Chance gehabt, aber 2 Goal geschossen.
Mhm. Gut, ja,
kann man so sagen. es hat ein paar Warnüberprüfungen gegeben, eben wie vorhin schon angesprochen, in der zweiten Halbzeit. Ich wäre da ein bisschen besser gewesen in der zweiten Hälfte. Ja. Vielleicht haben sie gemerkt, hey, wir können doch da ein bisschen mitschuten. Freistoß Custodio, wo der Marta kratzt aus dem Ecken raus, das habe ich auch noch krass gefunden. Eine gute Chance für Lausanne.
Sehr,
ja. Und dann wechselt ich wäre da den Morin ein.
Er kann ja spät gut... die Goal schiessen, oder?
Definitiv, ja. Und hat er auch schon mal eine gute Chance gehabt. Mhm. Und dann ganz am Schluss, ja, auch wieder etwas, oder? Ich meine, Acevedo schießt, der wird abgelenkt. Mhm. Und der Morin steht, so wird es die perfekte Vorlage für den Morin. Und aus einem Spitzenwinkel, aber halt dann rein zum viel umjubelten 2-1. Ja.
Ja, kann man machen. Also ich meine, eben wie gesagt, der Morin kann spät die Goal, hat ja gegen IB schon unentschieden, geschossen, sehr spät. Jetzt da noch ein bisschen später. Also, ja.
Die Formkurve von Iverdon, erste Match verloren, zweite unentschieden, dritte Match jetzt gewonnen. Also,
ist jetzt die Frage, weißt du, früher müssen wir so Zahlenreihen in der Schule herausfinden. Ist jetzt wieder, geht es mit einer Niederlage unentschieden, Sieg weiter oder bleibt es bei der Sieg?
Wir werden es sehen.
Wer wahrscheinlich auch Freude hat an einem Sieg, wäre der FC Basel. Sie haben ja unter der Woche auch schon gewonnen. Entschuldigung, ja. Gewonnen und trotzdem verloren. In der Conference League Qualifikation sicher sehr, sehr bitter ausgeschieden. Gegen den kasachischen Vertreter aus Tobol.
Aber hast du mal die Bank angeschaut vom FCB in dem Spiel?
Gegen Tobol oder gegen...
Ja, nein, gegen Tobol. Also.
Ja.
Ja, es ist crazy. Also ich meine, die haben auf der Bank nur U21 Spieler gehabt.
Ja, also ich meine, man muss auch sagen, auch wenn man jetzt in dem Spiel gegen GC auf die Bank schaut, muss man natürlich
schon sagen... Ja, ist immerhin noch der Obis auf der Bank gekommen.
Fair, ja. Der ist drauf gekocht und auch ein Sergio Lopez natürlich auf jeden Fall. Aber es sind gerade harte Wochen für den FC Basel, weil man kann sie vorwegnehmen, sie haben ja auch das Spiel nicht gewonnen und das ist nicht irgendwie gestohlen gewesen oder irgendwie ein Schiedsrichter, der etwas Falsches gepfiffen hat. Nein, das ist eine sehr, sehr klare Angelegenheit gewesen. Ich glaube, zur Verwunderung von so vielen. Ich glaube, wenn man bei unserem Tippspiel geschaut hat, haben das, glaube ich, 2 oder 3 von unseren ganzen Mitspielern irgendwie so tippt, wo wahrscheinlich irgendwie eine gewisse Verbundenheit zu GC haben wahrscheinlich. Und es hat ja schon früh angefangen mit dem De Cavallio, wo dann relativ locker ins leere Goal abstaubt.
Aber auch ein geiler Ball vom Corbiano, oder?
Corbiano
der ist von der Seite aus reinzieht. Also,
ja, und der Corbiano ist bisher schon eine Entdeckung von dieser Saison. Also ich glaube, der ist immer und überall involviert, was ich mega geil
definitiv,
finde.
Definitiv, oder? Da merkt man schon, oder? Der kommt von den Wolves, hat auch einen gewissen Wert und da kannst du shooten.
Definitiv, ja. Ja, und dann hat man gemeint, ja, du, schauen wir mal, was da vielleicht eine Reaktion kommt. Und viele Reaktionen ist nicht gekommen, weil es ist gar nicht lang gegangen. Und da hat Giotto Morandi sehr schön abgeschlossen, nachdem der Abrashi, habe ich ein bisschen schauen, zweimal in der Verlangsamung, ob wirklich Abrashi an der Grundlinie untergespielt hat und den Ball zurückgespielt hat, stand halt viel zu allein und der Morandi kann auch viel lange Ecke schiessen. Ja, dann ist 16 Minuten 2-0 und das junge Team von Basel hat wahrscheinlich dann gedacht, ui, was machen wir da? Aber
Kopfball, am besten, oder? Standardsituationen, Kopfball. Genau. Und
das könnte es, und das ist auch sehr schön gewesen, der ehemalige GC-Spieler Joel Schmid, jetzt komme ich wieder mit dem Vornamen, he? Ja, nicht Dominik Schmid natürlich, mit dem Eckball. Und ich weiss nicht, haben wir jetzt in jedem Spiel über ein Eko geredet gehabt? Ich gehe wirklich davon aus, oder? Weil er steht auch da, zu passiv, und der Gomez kommt einfach mit Anlauf aktiv. Klar, ist nicht einfach natürlich, aber steht mit dem Rücken zu ihm. Ja, also.
Er ist einfach cool. Von mir aus gesehen ist der Seko kein Innenverteidiger.
Aber... Nein, ist er wirklich nicht. Und eben, ich meine, ich hätte jetzt wirklich behauptet, es sind 3 Fehler dabei gewesen. Was jetzt da nicht ganz so schlimm war, obwohl auch bei dem Gegengol, muss man sagen, da hat er wirklich nicht gut ausgesehen.
Ja. Andere Innenverteidiger haben da Böcke geschossen in dem Spiel.
Da Böcke geschossen, ja. Da muss man sagen, da hätte er ein bisschen weniger dafür können. Der Gomez hat ja auch das Goal geschossen zum Anschluss. Hat dann den Schuss vom Dadaschow abgefälscht. Wenn man ein bisschen kleinlich sein hat auch da der Corbiano die Vorlage gegeben. Ich sage jetzt, die ist wahrscheinlich nicht ganz so wichtig gewesen wie die letzte, aber eben Dadaschow, guter Schuss, aber eben Gomez fälscht ihn so ab, dass der Hitz, der ja wieder im Goal war, keine Chance gehabt. Und da war Pause gewesen und man hat gedacht, okay, das hat jetzt Basel wirklich gebraucht. Jetzt kommen sie aus der Pause raus, 2 Minuten gespielt, Bari ein wunderschönes Goal geschossen. Plötzlich
wird das Goal überprüft. Fußspitze im Offside, gell?
Ja, nein, es ist ja noch schlimmer. Es ist ihm seine Ferse, die im Abseits sind. Es ist ja ganz klar die Regel. Es ist Abseits. Ja, absolut klar. Aber weißt du, ein Stürmer hat in dieser Situation keinen Vorteil, weil er ist ja mit dem Rücken. Aber wir müssen nicht über das diskutieren. Es wäre einfach ein wunderschönes Goal gewesen und der Barry hat weiterhin das Pech an seinen Haxen, oder an seinen Fersen, besser gesagt, weil die sind im Abseits gewesen, nach 2 roten Karten. Also,
ja, und wer weiß, was passiert wäre, wenn der FCB da noch das 3-2 geschossen hätte, dann wäre es sehr wahrscheinlich noch bitter oder spannend wurde, muss ich
sagen. Ja, sicher. Spannend hat sie auch den Hammel wollen machen, nachdem er einen Rückpass bekommen hat und den Ball ein bisschen spät können kontrollieren und dann weggehauen hat. Und der Barry ist dort dazwischen gegangen und der Ball geht an die Pfosten, kommt wieder zurück. Und der Augustin scheitert dann am Hammel. Also, das ist, das ist auch noch ein bisschen Glück gewesen. Es hätte unentschieden stehen nach dieser Situation. Aber wir brauchen natürlich auch ein bisschen Glück.
Definitiv. Und wenn man so ein bisschen im FCB Lichtblick suchen will, finde ich, sie haben da so einen 17-Jährigen, der See Junior oder Junior See. Der finde ich macht das sehr, sehr gut. Und für seine 17 definitiv könnte gut kommen mit dem.
Ja, sicher. Also man muss natürlich auch sagen, oder? Also, dass von der Chance her hat sich ja Basel sehr viel rausgespielt. Also man muss am Schluss einfach sagen, wie der Effizienz, die gefehlt hat. Wir kennen das Spiel schon, das hat es schon unter Alex Frey gegeben. Ich glaube, es ist jetzt einfach ein bisschen eine andere Situation. Und was aus meiner Sicht halt wieder nicht hilft, eben, wir haben jetzt auch über die Bank geredet, wo nicht so breit, das Kader, wo nicht so breit ist. Wenn man mit dem Vogel redet, hat es ja geheissen, wir suchen auf jeder Position, also außer auf der Goalie-Position. Also, dann hört man, dass der Börcher eventuell weggeht, man hört, dass der Endoi eventuell weggeht, dann ist der Endoi vergessen worden, auf dem Matchblatt aufzuführen, als verletzt. Das sind alles so kleine Sachen, wo ich denke, das ist recht viel Unruhe von außen, wo man sich selber ein bisschen könnte wegnehmen, indem man ein bisschen besser kommuniziert. Aber, jetzt wird er wahrscheinlich irgendwie wieder, weiß auch nicht, am Deadline-Day kommen wahrscheinlich irgendwie wieder 5, 6 neue Spieler und dann hat man das Problem. Man muss einfach aufpassen, dass man die Saison nicht schon wieder so früh verschenkt. Weil man hat jetzt schon ein wichtiges Ziel verpasst mit den europäischen Plätzen.
Ja, und eben auch so ein bisschen, wenn man die Wechsel analysiert, hat sie irgendwie die komplette Innenverteidigung ausgewechselt in dem Spiel. Es ist auch etwas,
was man selten
genau, und so eigentlich nicht macht. Und SRF hat das eigentlich gut versucht zu recherchieren, wieso. Und dann kommt so eine flapsige Antwort. Also, ja.
Ja. Also, lustig ist ja, er hat ja nicht nur die Innenverteidigung, sondern wirklich die ganze Viererkette einfach austauscht. Das ist ja wirklich sehr speziell.
Gut, der Gomez wenigstens wegen einer Verletzung. Also.
Immerhin,
der Bremen ja, wegen, der Van Bremen, weil er hätte ihn wollen schützen wahrscheinlich. Und, mm. Also es hat schon seine Gründe, aber ja, es ist halt gleich irgendwie.
Ja, und halt. Eben, gehört, eben, wie gesagt, eben, man hört halt die ganzen Wechselgerüchte noch. Gallifiori geht, ich glaube, jetzt zu, ich bin nicht sicher, ob es schon klar ist, zu Milan wird er ausgelehnt, was mich ein bisschen überrascht hat am Schluss. Ja, man muss jetzt einfach aufpassen bei Basel, dass man sich eingesteht, dass man nicht mehr in der Vorbereitung ist, sondern mitten in der Saison innen, wo man ein Saisonziel ja schon verpasst hat. Und ja, ich denke einfach, wenn ein Börcher weg ist, wenn noch ein Doi weg ist, muss man da schon langsam ein bisschen aufpassen, dass man nicht nur noch mit Potenzialspielern spielt.
Ja, die Frage eben, wo war dein FCB, in welche Richtung geht es diese Saison? Es wird spannend, das zu verfolgen. Wir werden es verfolgen, weil wir sind ein Schweizer Fußball-Podcast. Ja, kommen wir zum nächsten Match, würde ich sagen.
Würde ich sagen, ja.
Ist ja noch einer gewesen. Und zwar auch da der FC Luzern, der unter der Woche gespielt hat, erfreulicherweise gewonnen, also nicht unentschieden hat, aber gewonnen hat in dem Sinn. Mal wieder eine Runde weitergekommen ist gegen ein doch eher favorisiertes Team von Jurgarden.
Wie nennst du das? Kaffee schwach, oder? Das.
Definitiv, ja. Also es war wirklich ein Feldpass-Festival gewesen und ich habe gedacht, okay, aber das ist jetzt schon Kaffee von gestern, wie man es so schön sagt. Der FCR hat aber das mit viel Wechsel gemacht nach dem Spiel. Ein bisschen die Stammelf ein bisschen durchrotiert und ohne Fans gespielt in St. Gallen wegen der Blocksperre. Nein. So viel zum Thema Blocksperren und so.
Ein Block ist gespielt, also man muss da
korrekt bleiben.
Richtig.
Ja, und auch interessant der Fakt, ich meine, der Zeidler hat jetzt zum dritten Mal in dieser Saison mit der gleichen Startelf gespielt. Also das ist immer letzte Saison, wenn man so ein bisschen Gefühl hast, immer so ein bisschen am Suchen, hat dort wieder etwas gemacht und da wieder etwas verändert. Jetzt spielen sie konstant mit dieser Mannschaft und es scheint ja eigentlich gut zu funktionieren. Sie sind auch sehr, ich muss sagen, sie sind spielbestimmend gewesen. Luzern einen Nadelstich gesetzt. Wenn man da den Kopfball vom Kackes am Anfang auf Shimani anschaut, wo der Görtler auf der Linie irgendwie klärt, keine Ahnung, wie er das geschafft hat.
Wahnsinn gewesen, ja.
Es ist einfach richtig gestanden. Der Blick ist nämlich völlig in eine andere Richtung gegangen. Also, ja. Da muss man auch mal Glück haben, oder?
Sicher.
Aber auf der anderen Seite St. Gallen sehr gut aufgelegt, vor allem der Witzig. Also ist ja unglaublich, was der geliefert hat in dem Spiel.
So geil. Der Spieler auf dieser Position ist einfach überragend. Also ich weiss nicht, wie man den so lange können, noch jemand anders spielen konnte. Sonst war er schon gut gewesen, aber auf dieser Position ist einfach, hat er sie gefunden. Mit seinen 22.
Ja, es gibt halt auch schöne Wortspiele mit dem Namen.
Genau.
Und dann, ich meine eben, dann gehst du mit einem 0-0 in die Pause. Und hast du das Gefühl, ja, okay, gut, eben Luzern mit dieser Mannschaft, mit, nicht B11, aber halt schon rotierte Mannschaft und St. Gallen hat mehr vom Spiel gehabt, hat aber nichts Zählbares aus dieser ersten Halbzeit rausgenommen. Dann könnte man denken, ja, das geht jetzt in die andere Richtung. Und noch interessanterweise nachher eine riesen Chance für St. Gallen, nach einem Freistoß vom Fasli, wo dann läuft seinen Konter rein im eigenen Stadion. Und aber interessant, aber der Ball finde ich Spadanuda, wo er dann auf den Finiger rausleitet, schön rausleitet und der Finiger macht einen Lauf über das halbe Feld und sieht dann in der Mitte noch den Kadak. Also eben, es ist ein Konter aus dem Lehrbuch.
Ja, man muss einfach sagen, also
wenn darf nicht passieren, als FC St. Gallen?
Nein, darf nicht passieren. Was man aber auch muss sagen, wenn man die beiden innen, also Mittelstürmer vom FCL anschaut, wenn man Ademi und den Finiger vergleicht, was der Filiger für Pass kann spielen. Also, das ist jetzt nicht der eine, wo wir jetzt da rausheben, der hat zwei, drei andere schon gehabt. Das ist Wahnsinn, wie der den Kopf da oben hat und das wirklich super macht. Ich meine, für das ein Mittelstürmer, der manchmal das genau noch nicht könnte, oder? Und der, also wirklich ein sehr, sehr gut mitspielender Stürmer.
Ja, und, 62. Minute, hat der Mario Frick gedacht, hey, wir führen 1-0. Ich bringe jetzt meine arrivierten Spieler, also sprich meine Stammspieler, um den Sieg zu sichern. Jashari ist reingekommen, Max Meyer ist reingekommen und Friedeck ist reingekommen. Um ein bisschen Spiel beruhigen, habe ich das Gefühl gehabt, um zu sagen, hey, schau, jetzt lassen wir das nicht mehr aus den Händen. Und das war das Gegenteil der Fall gewesen. Sogar hat noch mehr Power. Luzern war völlig ins Chaos gewesen. Die Umstellung hat irgendwie gar nicht funktioniert. Hinten innen ist man geschwommen die ganze Zeit. Und der Witzig hat gedacht, hey, das nütze ich jetzt mal richtig aus und jetzt zeige ich denen, wie das läuft.
Um fair zu sein, St. Gallen hat natürlich auch gewechselt mit dem Schubert und Akolo, wo die auch noch ein bisschen etwas anderes reingebracht haben. Aber ja, ich gebe dir recht, das dürfte eigentlich nicht passieren, wenn du willst, den Sieg sichern und nachher kassierst eigentlich Niederlage nach einer Führung.
Ja, und Frick hat es nachher noch einer gesagt, oder? Die Ersatzspieler sind nicht in das Spiel reingekommen und das sagt auch einiges aus. Ja, statt von 1-0, wo du ja führst, also...
Ja,
und dann eben Quintilla, der Pass ausserhalb vom Strafraum, passt er auf den Witzig und der schließt ab, eben auch ausserhalb vom Strafraum mit einem trockenen Schuss. Und dann ist es 1-1.
Rutscht unter dem Fuß vom Schacke durch. Ja, ich weiß nicht, ob der Lorenz wegen dem ein bisschen irritiert war. Es hat sich irgendwie ein bisschen komisch angefühlt, die verteidigende Haltung.
Es sind ein paar Beine rumgestanden, wo man nicht genau gewusst hat, wie er könnte rumkommen.
Aber natürlich hat er passt der Schuss, ja.
Und eben, wie gesagt, es ist nicht umsonst, dass der Witzig das Goal geschossen hat, finde ich. Der hat das absolut verdient.
Definitiv, ja.
Ja, und dann geht es nachher später, wenn dann in St. Gallen der Schub, die Euphorie, das Stadion kommt, das Stadion kocht, wir kennen es in St. Gallen, man hört es auch im Fernsehen und dann kommt die Ecke in der 72. Minute, Quintilla auf den vorderen Pfosten gelenkt und alle Luzerner schauen auf den vorderen Pfosten, auf den Schubert und der ist natürlich gross und hat das Gefühl, ja, komm, ich verlängere den mal weiter hinten und ganz hinten am hinteren Pfosten steht einfach der Walci allein und
ja, ich hätte dich jetzt eben gerade fragen, denkst du, das wäre jetzt nicht gegangen, wenn, meinst du, er hätte das Goal nicht gemacht, wenn die laute Fankurve nicht dort gewesen wäre? Es war einfach ein riesen Fehler gewesen, also von den Verteidigern, dass der Waldchef dort allein steht, oder? Also,
es ist ein Zuteilungsfehler, definitiv, ja, oder? Und vor allem, nein, gar nicht. Aber ich finde auch die Variante, die St. Gallen bei dem Eckball gemacht hat, ist natürlich gut, weil, es sieht wirklich so aus und du weißt schon als Verteidiger oder als Fußballspieler, du bist sehr ballorientiert und der Ball kommt wirklich auf den Schubert und die schauen alle auf das und wollen auf das reagieren und vergessen dann halt den Walci im Rücken. Das dürfte nicht passieren, klar, aber es passiert relativ häufig.
Ja, sicher, ja. Man muss halt einfach bei gewissen Spielern wissen, dass die halt gefährlich sind, aber man muss halt schon sagen, Walci, Diaby...
Das ist das erste Goal vom Walci. Der in der Super League spielt, also so gefährlich ist er per se
nicht. Nein, nicht goalgefährlich, aber einfach vom Kopfball her hat er schon, kann er das.
Ja, aber logisch.
Nein, gut. Aber eben, dann hat es mich ein bisschen gedunkt, hat man auch ein bisschen Angst haben am Schluss, oder? Es war ein ähnlicher Vibe gewesen, wie beim FCZ gegen Lugano, hat es mich gedunkt.
Völlig von der Rolle. Ja, Schari, wo irgendwie einen Feldpass spielt und ja, dann läuft der von Moos ganz allein und der BK haut ihn um.
Ja, also schlechtes Timing, definitiv.
Früher hat man von das auch noch die rote Karte bekommen. Ja. Mit dieser Doppelbestrafung ist es jetzt nicht mehr so, wobei eben, also ja. Also Penalty klar, muss man nicht diskutieren. Nein, über alles andere hat man sich auch nicht dürfen beschweren, finde ich, in dieser Situation.
Nein, gar nicht.
Aber der Akolo schießt den Penalty und der Lorenz hat, glaube ich, zum ersten Mal in seiner Super League-Karriere einen Penalty.
Hat er schon ein paar Penalty gegen sich bekommen.
Oder? Ja, das war letztes Jahr ja der Goal, wo nur der Penalty können bezwungen werden.
Sehr lange, ja, genau.
Jetzt hat es gerade gedreht, wahrscheinlich.
Vielleicht, wir sind gespannt, ja. Ich habe noch zwei Sachen, die ich vergessen habe, während des Spiels zu sagen. Oder?
Nein, wir haben jetzt keine Zeit mehr, Adi. Wir sind vorbei, es ist vorbei.
Keine Zeit mehr. Nein, wir haben rasch noch wegen dem Schweizer Meister, der in den Playoff von der Champions League noch spielt. Den habe ich noch vergessen einzuschieben. Die sind jetzt auch ausgelost worden. Die spielen entweder gegen Slovan Bratislava oder Maccabi Haifa. Servet, den wir ja kurz erwähnt haben, die spielen in der dritten Runde
Glasgow Rangers.
Ja.
Oder?
Nein,
die spielen in den Playoffs. Sie würden die mit gleich in der ersten Runde.
Ja.
Sie sind noch nicht in den Playoffs.
Nein, sie spielen dann entweder zuerst gegen PSV oder Sturm Graz und nachher würden sie gegen.
Nein, umgekehrt. Sie spielen andersrum. Zuerst gegen die Rangers.
Das haben wir letztes Mal schon gesagt, oder? Gegen die Rangers. Das haben wir schon
gehabt.
Genau, und Lugano würde gegen.
Royal Saint, die belgische Mannschaft, die letztes Jahr recht für Furore gesorgt hat.
Ja, da sind wir sehr gespannt. Und Luzern, falls sie gegen Tipps würden weiterkommen, das haben wir ja schon gewusst, dass die gegen die werden spielen. Wäre dann der nächste Gegner Aston Villa aus der Premier League? Das wäre ja ein grosser Brocken, sage ich jetzt mal.
Ja, schön, hast du das jetzt noch gesagt.
Habe ich noch müssen sagen. Und
richtig.
Wir haben ja noch gesagt, wir haben ja leere Stadien gehabt, die ersten 15 Minuten in allen Stadien. Falls sich jemand gefragt hat, wieso das so war, das ist einfach eine Massnahme gewesen, wo man gegen Kollektivstrafen demonstriert hat, einfach zum Zeichen setzen, dass man über das noch redet. Das müssen wir irgendwann mal gesondert anschauen, aber ist jetzt einfach mal eine Protestaktion gewesen, die in allen Stadien war. Falls ihr euch gefragt habt, wieso in den ersten 15 Minuten die Kurven leer waren. Und bei gewissen Spielen haben sie ja einige Goal verpasst, muss man sagen. Aber was meinst du, wenn wir ein Bier aufdrehen?
Superliga-Tippspiel präsentiert von Bierliebe. Schweizer Bier im Abo. Mehr Infos unter bierliebe.ch.
Ja, und wie der Fabio ja gesagt hat vor der Saison, es ist ja viel einfacher, wenn man erst am Freitag tippt. Das sieht man natürlich auch, wenn man auf die Tabellen schaut. Nein, natürlich nicht. Es ist ja überhaupt nicht aussagekräftig wie die richtige Tabelle. Es war eine Runde, die sehr wenig Punkte gegeben hat bei allen. Auf Platz 1 ist der Native, der war letzte Saison schon sehr, sehr lang ganz oben gewesen. Und der Michu ist auf Platz 2. Ich bin ja außer Konkurrenz, aber ich wäre auf Platz 3, dass wir einfach das mal gesagt haben. Und man sieht, in dieser Saison kann man sehr viel Platz aufgumpen. Der Billy Radcliffe hat mit 10 Punkten, ist gerade auf 23 Punkte aufgekumpelt. Also da kann man sehr, sehr weit aufkommen.
Und wenn es der Adi schafft auf Platz 3, dann schaffen wir das alle auch.
Ich würde sagen. Und da haben wir noch ein paar Spiele.
Einfach. Yeah.
Ja, vergesst nicht zu tippen. Und wir haben da einfach noch ein paar Spiele, oder, die wir anschauen müssen.
Also und da, kurz, wie ein Schnellzug gehen wir schnell drüber, oder?
Definitiv. Wir können auch noch nicht so viel sagen. Wir haben zuerst fällt's an mit Iverdo gegen GC.
Ja, zwei Teams, die gewonnen haben die, von diesem Spieltag, überraschenderweise.
Ja.
Und ja, mal schauen, in welche Richtung dass es geht für beide. Aber haben sicher, sind im Flow, könnten den Sieg mitnehmen und Selbstvertrauen tankt.
Also Iverdo hat verloren gegen IB. Und auf dem letzten Platz haben wir jetzt gerade
Iverdo?
Ich habe gesagt, Winterthur gegen GC, so.
Ah, da, ich habe Iverdo verstanden.
So, also denke ich, okay, ja, ich weiß nicht genau.
Winterthur GC, ja, dann Zürich Derby ist auch schön.
Zürich Derby ist auch schön, genau. Also, eben, GC sicher im Flow oder motiviert nach Niederlage, unentschieden gewinnen, haben sie natürlich, wollen sie das weiterziehen. Und Winterthur wird mal ein bisschen weniger Gold bekommen, sicher, und mal etwas Zählbares noch rausholen.
Es ist, glaube ich, zweimal auswärts gespielt, kann das sein, weil, in Jockeli 5 kassiert und in Bern 5
ja,
kassiert.
Bern,
und jetzt
ja.
Sind sie froh, dass sie wieder auf der Schütze spielen wahrscheinlich.
Genau, da gibt es wahrscheinlich wieder ein Goal, weil sie können schiessen. Wer ja auch die gleichen Voraussetzungen hat, ist Lausanne-Uschi. Die haben auch zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Und einfach noch ein bisschen weniger Goal bekommen, noch ein bisschen enger. Die spielen gegen FCZ, gegen aktuelle Tabellenführer. Das wird auch spannend werden. Dann am Samstagabend Servet gegen St. Gallen. Das ist ein Spiel, wo St. Gallen, wo zweimal schon gewonnen hat und eins verloren gegen Servet, wo eins gewonnen hat, zwei Unentschieden. Und die haben natürlich der unter der Woche noch eins ein bisschen Herausforderung. Hat wahrscheinlich St. Gallen, würde ich jetzt fast behaupten, ein bisschen Nase vor, obwohl es ein Auswärtsspiel ist. Und wenn man jetzt so ein bisschen gesehen hat, wie Servet nach der englischen Woche zurückgekommen ist. Dann wechseln wir zum Sonntag, wo der FCB anfährt gegen Lausanne-Sport. Ja, das, auf das
da bin treffen jetzt aber zwei Verlierer aufeinander, oder?
Definitiv, ja. Und ich bin mega gespannt, wie Basel auf das reagiert. Ich bin mega gespannt, wie Lausanne auf das Spiel reagiert, wo sie nie hätte verlieren dürfen.
Wir sind gespannt, wer beim FCB in der Startelf steht, weil es hier wahrscheinlich wieder etwas geht in dieser Saison, in dieser Runde.
ist der Tauli schon wieder zurück. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, er ist noch einmal gesperrt. Oder ist er echt jetzt, ich weiß es nicht auswendig, tut mir leid. Das habe ich noch nicht angeschaut. Das kommt dann vielleicht noch darauf an, wie man tippt. Im Parallelspiel haben wir dann noch den FCL gegen IB. FCL spielt ja unter der Woche dann auch noch einmal auswärts, zuerst in Schottland. Das kann natürlich auch noch ein bisschen etwas mit sich ziehen, natürlich, wo IB noch nicht muss in das Geschehen einsteigen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, nein, später.
Sind schon noch später, oder? Ich sehe da natürlich einen Vorteil eigentlich für IB, eben jetzt rein von den Reisestrapazen und jetzt auch nicht der allerbreiteste Kader, wie man jetzt auch gesehen hat.
Was du nicht alles siehst, das ist ja unglaublich.
Und Lugano gegen Iverdon, da wird wahrscheinlich Lugano ein bisschen Wiedergutmachung leisten und Iverdon wird da natürlich gerade dranbleiben zum Punkt holen gegen Abstieg, aber da, ja, da kann man jetzt noch nicht so viel sagen.
Das hast du jetzt schön gesagt, Adi.
Ja, man kann nicht viel sagen und wir haben schon viel gesagt, aber ja, wir sind...
Dann sagen wir jetzt auch Tschüss, oder?
Ich würde sagen, Tschüss zusammen, macht's gut.
Ciao zusammen.